Herzlich willkommen zum Livestream von der FEG Thayingen, auch heute Morgen wieder. Wir freuen uns über alle, die uns jetzt schon über mehrere Sonntage treu gehalten haben. Das braucht ja schon ein bisschen Disziplin. Und nicht vergessen, begrüßen möchte ich diejenigen, die heute vielleicht das erste Mal sich zugeschaltet haben. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass du dabei bist. Heute feiern wir ja Muttertag. Und ich glaube, es hat schon seine Berechtigung, dass dieser besondere Tag auch in unserem Land vor ca. 100 Jahren eingeführt worden ist. Die Einführung von Muttertag war in unserem Land ja lang umstritten, wie das typisch ist für die Schweizer. Aber damals am stärksten befürwortet haben das Konditoren, Gärtner, Floristen. Wie könnte es anders sein? Aber auch in der Bibel finden wir durchgängig ein starkes oder eine grosse Wertschätzung vom Muttersein. Und ich freue mich, dass das ganz allgemein wieder neu betont wird, die Wertschätzung vom Muttersein. Zum Beispiel Catherine Allison hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Muttersein macht schlau. Muttersein macht schlau. Und in diesem Buch beschreibt sie, dass Muttersein zum Beispiel Effizienz fördert, Belastbarkeit fördert, Flexibilität und Spontanität. Und dann schreibt Catherine Ellison folgenden Satz, sie sagt, was Manager in teuren Seminaren üben, lernen Mütter im Umgang mit ihren Kindern. Muttersein macht schlau. Und ob jetzt auch Kinder der Mütter auch so schlau sind, oder ob die Ehemannen oder Brüder oder Schwestern von Müttern ebenfalls schlau sind, das werden wir jetzt gerade testen miteinander. Und zwar mit einer kurzen interaktiven Einstimmung in den Gottesdienst mit folgender Frage, die jetzt gerade auch eingeblendet wird, nämlich die Frage, wie lassen sich Mütter motivieren? Oder wir können es auch noch ein bisschen erweitern. Wie lassen sich generell Frauen, aber jetzt besonders heute auch Mütter motivieren? Oder im Verpackt ist auch die Frage, was haben Mütter besonders gern? Oder wie können wir Punkte sammeln bei Müttern oder bei Frauen? Ich lade euch ein, dass ihr jetzt euer iPhone einschaltet, wenn es noch nicht ist, und euch auf folgende Seite, die ihr hier seht, im Bildschirm einloggen. Und dann gilt es noch einen Code einzugeben. Der Code heisst FEG. Oder man kann sich auch direkt den QR-Code einscannen. Und dann laden wir euch ein, dass ihr einfach ein kurzes Sätzchen jetzt reinschreibt auf die Frage, wie lassen sich Mütter motivieren? Was haben Mütter gern? Wie kann ich Punkte sammeln bei einer Mutter? Mach ein Beispiel, ihr könnt zum Beispiel schreiben, durch regelmässiges Zähneputzen oder durch das Mithelfen beim Geschirrspülen oder durch Rosen oder was ihr eben findet, was Mütter besonders gern haben. Wir sind gespannt, was wir jetzt werden zugeschrieben bekommen aus euren Stuben, aus euren Küchentisch. Vielleicht schreibt jemand sogar jetzt noch aus dem Bett. Wir sind ganz gespannt zu dieser Frage, was motiviert Mütter am meisten. Wer ist die erste Person? Da kommt schon etwas. Wertschätzung. Essen. Mit Lob. Dankbarkeit und Wertschätzung schon das zweite Mal. Das lieben die Mütter. Was ein bisschen fetter gedruckt ist im Bildschirm, erscheint, ist das, was mehrmals kommt. Jetzt ist es ein bisschen eingeschrieben, jetzt muss ich ein bisschen vorkommen. Küsschen. Aufmunterte Komplimente. Dankbarkeit. Anerkennung. Mami, ich habe dich lieb. mit Wort ein Geschenk machen, Aufmunterung. Wow, da kommt immer mehr. Guetzli, sehe ich da noch, ganz links aussen. Ein Dienst, etwas zu lieb tun als Wertschätzung. Da zeichnen sich schon zwei Favoriten aus, Wertschätzung und Lob. Anerkennung. Einiges werden wir nachher nochmal aufgreifen, auch in der Predigt. Blumenstrauß, Dankbarkeit und Wertschätzung kommt immer der grössere Stellenwert über. Das wird mehrmals geschrieben. Schokolade, wenn sie es gern hat, Mutter. Bei uns die hat einmal der Vater Schoki gegessen, den die Mutter bekommen hat. Sie jetzt einmal müssen verstecken. Das Gutes untereinander. Rocher schreibt da jemand. Der Blumenstrauß wird immer dicker. Ich glaube, wir könnten es einmal so stehen. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, möchte ich uns einladen, dass wir jetzt auch noch beten. Ich möchte mit euch gerne beten. Danke, Vater im Himmel, für diese technischen Hilfsmittel, wo wir so miteinander verbunden sein können, jetzt trotz räumlicher Distanz. Aber danke dir, Vater im Himmel, dass wir auch mit dir jetzt ganz persönlich verbunden sein dürfen an den Orten, wo wir sind. Und ich bitte dich, präge du jetzt die Atmosphäre, dass wir nicht abgelenkt werden, dass wir uns ganz auf dich ausrichten können. Hilf uns, dass wir gut hören können, was du uns Gutes zu sagen hast in deinem Wort. Amen. Im Moment erreichen uns ja auf allen Kanälen, auf allen Rohren immer wieder der Aufruf, Distanz, Distanz. Ich habe die falsche Folie, jetzt die richtige. Distanz, 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 mindestens 2 Meter. Und in den vergangenen Wochen hat ja unser Parlament zum ersten Mal wieder getagt in Bern. Und da hat eine Bundeshausjournalistin ganz drollig erwähnt, dass am ersten Sessionstag diese Distanz von 2 Meter ganz gut eingehalten wurde. Aber am zweiten Tag wurden dann schnell aus diesen 2 Metern nur noch 20 Zentimeter. Und unser Thema heute heißt ja auch tatsächlich einander anhangen. Aber keine Angst, dieses Thema wird zu 100% ganz Corona-konform sein. Denn das Thema heißt ja nicht nur einander anhangen, sondern wir haben es ja auch noch ein bisschen eingeschränkt. Es heißt einander anhangen in Ehe und Familie. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig in dieser außergewöhnlichen Zeit, wo wir drin sind. Einander anhangen in Ehe und Familie. Der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Der Mensch ist ja nicht dazu geschaffen, immer isoliert zu sein oder auf längere Zeit isoliert zu sein. Sondern er ist ein soziales Wesen. Wenn ein Mensch zu lange isoliert wird, dann geht er zugrunde. Aber dieses einander anhangen ist ja auf der anderen Seite auch eine ganz große Herausforderung. Wenn die Kamera wieder funktioniert, werde ich jetzt folgendes Bild einblenden. Ich hoffe, man sieht es. Ja, man sieht es hier in einer weit verbreiteten Zeitschrift. Habe ich das gefunden, da heißt es Baby oder Trennung. Wir können es nicht da vorne lesen, ich lese es vor. Da heißt es, viele Paare verbringen im Lockdown so viel Zeit miteinander wie noch nie. Schließlich arbeiten nun oft beide zu Hause oder gar nicht mehr. Man geht sich auch mal auf die Nerven oder kommt sich noch näher. Und dieser Entscheidungsbarometer verrät, wo wir gerade stehen, kurz vor dem Nachwuchs, vor einem Baby oder kurz vor dem Ende der Beziehung. Ich lehre das nur ganz kurz. Die Frage ist hier, habt ihr gerade Streit? Ja, länger als 5 Stunden, dann geht es in Richtung nochmals ein Baby oder erstmals ein Baby. Habt ihr Streit gehabt? Ja, aus welchem Grund? Eine Antwort ist, wir sind uns über die SVP nicht einig oder er oder sie hat den Apfel zu laut gegessen und dann geht es laut dieser Skizze immer mehr Richtung Trennung. Jetzt einander anhängen. Ich möchte jetzt sehr gerne ein paar Verse aus den ersten Seiten der Bibel dazu vorlesen zu diesem Thema. Und ich liebe besonders diese ersten Seiten in der Bibel, weil uns da so Herrliches beschrieben wird. Ich lese einige Verse aus 1. Mose 2, die Verse 21 bis 24. Da heißt es, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen. Da ist ja der erste Mensch, der Adam gemeint. Gott ließ also den Adam in eine Vollnarkose fallen. Gott der Herr ließ ihn in einen tiefen Schlaf über ihn kommen. Und jetzt heißt es weiter, und er entnahm ihn eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Herrlich beschrieben. Hier wird die erste Operation mit Vollnarkose innerhalb der Menschheits- und Weltgeschichte beschrieben. Er nahm eine Rippe. Ich habe mir sagen lassen, die Rippe wären die einzigen Knochen, die wieder nachwachsen automatisch. Und aus dieser Rippe formte Gott jetzt eine Frau. Er formte sie und brachte sie zu dem Menschen. Und zwar zu dem Menschen, von dem es heißt, dass er vor allen Tieren, die es gab, den richtigen, den passenden Namen gab. Also ich stelle mir vor, der Adam war der beste Tierkenner, den es überhaupt jemals gab. Und jetzt sagt dieser Adam, da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Also nicht nur Elefanten und Nashörner und Stinkkäfer, sondern endlich gibt es jemanden wie mich. Und sie wurde sogar aus einem Teil von mir gemacht. Und jetzt diese frohe Gewissheit, wir beide, wir gehören zusammen. Und jetzt im Vers 24 wird uns das Grundkonzept von Ehe und auch von Familie vorgestellt. Das Grundkonzept Gottes und es besteht aus 3 Elementen. Darum, Vers 24, wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Und zweitens, er wird seiner Frau anhängen. Und drittens, sie, die beiden, werden ein Fleisch sein. Das tut so gut, wenn wir das lesen, wenn wir uns das wieder neu vor Augen malen. Wir könnten auch sagen, Ehe nach Gottes Gedanken könnten wir vergleichen mit einem Stuhl mit 3 Standbeinen. Alle 3 von diesen Standbeinen sind wichtig. Wenn eines dieser Standbeine wackelt oder wenn es sogar ganz fehlt, dann wird es ungemütlich. Dann beginnt eine Ehe zu leiden. Oder anders gesagt, dass eine Ehe gesund ist und gesund bleibt, braucht es alle 3 von diesen Standbeinen. Ich habe vor einiger Zeit einmal über das erste Standbein gepredigt, das Verlassen. Und heute möchte ich euch einladen, dass wir uns mit dem 2. Standbein eben beschäftigen, dieses gegenseitige Anhängen oder wie es wörtlich heißt, er wird seiner Frau anhängen. Und ganz kurz werden wir uns auch noch mit dem 3. Standbein beschäftigen, nämlich ein Fleisch werden. Jetzt kann man vielleicht sagen, ja, was hat denn das mit Muttertag zu tun? In diesem Konzept werden keine Kinder erwähnt, da wird das Muttersein nicht erwähnt. Was hat das mit Muttertag zu tun? Ich möchte das mit einem kleinen Erlebnis deutlich machen. unser Jüngster, als er noch klein war, war natürlich so in seiner Welt, der hat sich überhaupt nicht interessiert, wie wir unsere Ehe gestalten, Monika und mich. Und dann hatten wir, ziemlich lautstark muss das gewesen sein, eine Meinungsverschiedenheit, die wir lautstark austrugen. Und dann geriet unser Jüngster, der das irgendwie mitgehört hat, mitbekommen hat, plötzlich in Panik. Er hatte Angst und rief, aber ihr geht nicht auseinander, ihr trennt euch doch nicht. Was will ich damit sagen? Ich glaube, wenn in einer Ehe Mann und Frau einander wirklich anhangen, wenn die Eltern von Kindern einander wirklich anhangen und das immer wieder einüben, ich glaube, das ist das Beste, was wir unseren Kindern geben können. Und deshalb hat das sehr viel auch zu tun mit Muttertag. Es gibt ja viele gute Erziehungskonzepte. Wir können auch unseren Kindern vielleicht vieles finanziell ermöglichen. Aber dieses gegenseitige Anhangen, ich bin zutiefst überzeugt, das ist das Beste, was wir unseren Kindern geben können. Und um das geht es auch heute Morgen, dass das verhindert werden kann, wovon unser Jüngster Angst hatte. Das Gegenteil von Anhangen, nämlich Trennung oder Scheidung. Und das möchten wir jetzt miteinander vertiefen. An seiner Frau anhangen oder einander gegenseitig in der Ehe anhangen. Um was geht es denn da eigentlich? Was ist da gemeint? Beim Anhangen, hier schlägt das Herz der Ehe. Und das geschieht vor allem im direkten Gespräch. Im direkten Gespräch zwischen Mann und Frau berühren sich die Herzen am tiefsten. Da begegnen sich Mann und Frau am tiefsten. Im einander anhangen, da wird Liebe gelebt. Da wird Liebe erlebt. Da wird Liebe vertieft. Und deshalb bedeutet dieses Anhangen, dieses gegenseitige Anhangen eigentlich nichts anderes als Liebe. Und im Alten Testament, im Hohelied Kapitel 8, dort steht von dieser Liebe, sie ist so stark wie der Tod. Und sie ist eine Glut, die feurig ist, eine Flamme des Herrn. Und gerade in einer Ehe müssen wir lernen, mit dieser Glut der Liebe gut umzugehen. Martin Luther hat dazu einmal gesagt, wer das Feuer der Liebe haben will, und das wollen wir alle, wer das Feuer der Liebe haben will, der muss auch den Rauch ertragen. Schön ausgedrückt. Es geht beim Anhangen, es geht bei der Liebe nicht ohne Rauch. Und dieser Rauch beißt manchmal in den Augen. Dieser Rauch kann manchmal auch Tränen in einer Partnerschaft bewirken. Aber wir wollen uns da nicht entmutigen lassen. Und deshalb bedeutet einander anhangen als Mann und Frau immer wieder neu auch den Mut haben zu einer offenen Gesprächskultur. Immer wieder mal den Mut haben, auch Meinungsverschiedenheiten offen auszutragen und auszuhalten. Ich erlaube mir wieder Martin Luther dazu zu zitieren. Wenn wir die ersten Seiten in der Bibel lesen, dann sehen wir, dass Adam und Eva, das erste Ehepaar, das uns beschrieben wird, dass die fast 1000 Jahre lang verheiratet waren. Also genau 900 Jahre waren sie verheiratet. Und Martin Luther sagt dazu, in all den Jahren ihrer Ehe werden sie sich bestimmt weidlichst gestritten haben. Zum Beispiel die Eva wird zum Adam gesagt haben, du hast den Apfel gefressen. Und er wird zu ihr gesagt haben, warum hast du mir den Apfel dann gegeben? Und so sagt weiter Martin Luther, so werden sie in ihrer langen Ehezeit einiges an Konflikten in ihrem Ehestand erlebt haben. Und das bedeutet einander anhangen, immer wieder auch den Mut haben zu einer offenen Gesprächskultur, Meinungsverschiedenheiten auszuhalten und auch auszutragen. Und damit das immer wieder auch konstruktiv geschehen kann, gibt die Bibel uns dazu eine goldene Grundregel. Und diese goldene Grundregel heißt, Konflikte austragen einerseits in Liebe und andererseits mit Wahrheit. Beides. Wahrheit ohne Liebe macht hart. Und auf der anderen Seite, Liebe ohne Wahrheit macht unecht. Mir gefällt dieses Bild, wo das schön ausdrückt. Hier unten steht bloß keinen Streit. Die hat alte Probleme, alte Konflikte und so. Bloß keinen Streit, sonst löst sich hier noch etwas. Das Liebe ohne Wahrheit macht unecht. Ja, was bedeutet denn Meinungsverschieden oder auch Konflikte mit Liebe und Wahrheit austragen? Was heißt das? Wahrheit bedeutet immer wieder neu, den Mut zu haben zur Konfrontation. Und Liebe bedeutet immer wieder den Weg finden zur Demut für Kompromisse. Und das wird uns im Neuen Testament, im Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 17, sehr schön auch beschrieben. Da heißt es, die Weisheit aber von oben her, damit ist Gottes Weisheit gemeint, die wir bekommen können, die wir erbitten können. Die Weisheit von oben her ist zuerst rein. Sie ist wahr, sie ist ehrlich, sie ist aufrichtig. Sie hat den Mut immer wieder auch zur Konfrontation, auch wenn es unangenehm ist. Dann ist diese Weisheit von oben friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen oder man kann auch übersetzen, ist auch bereit nachzugeben. Das bedeutet eben Liebe. Das bedeutet immer wieder auch die Demut zu finden für Kompromisse. Und deshalb soll eine Ehe immer wieder auch ein Ort sein, wo gegenseitige Korrektur möglich ist. Und ich persönlich glaube, dass vor allem wir Männer das immer wieder auch nötig haben, Korrektur, dass wir das brauchen. Aber ich glaube auch, dass gerade eine Ehe der beste Ort ist, wo auf einer guten Art und Weise diese Korrektur stattfinden kann. Weil die Ehe ein Ort ist, wo man geschützt ist, ein Ort, wo man sich auch verletzlich machen darf. Das ist oft im harten Berufsalltag viel weniger möglich. Besonders wenn einer der Partner vielleicht eine Leitungsfunktion hat im Beruf oder im Rampenlicht der Öffentlichkeit steht. Da wird man täglich mit Kritik und mit Unzufriedenheiten konfrontiert. Aber das beginnt ja schon in der Familie. Kritik täglich oder Unzufriedenheiten. Und das Problem dabei ist, sei es in der Familie oder in der Wirtschaft, in der Öffentlichkeit, nicht jede Kritik ist gut gemeint. Nicht jede Unzufriedenheit ist berechtigt. Und deshalb sage ich, die Ehe, ich glaube, die Ehe ist der beste Ort, wo einer guten Art und Weise auch gesunde Korrektur stattfinden kann. Warum? Weil das ein geschützter Raum ist. Weil ich weiß, mein Ehepartner, der will doch nur das Beste für mich. Weil ich grundsätzlich weiß, mein Ehepartner steht zu 100% hinter mir. Ja, warum weiß ich das? Ich weiß das deshalb, weil mein Ehepaar das zigmal schon bewiesen hat. Unzählige Mal schon, bis jetzt. Als Ehe sind wir immer auch gewissermaßen eine Schicksalsgemeinschaft. Wenn ich nicht das Beste für den anderen will, dann schade ich mir ja letztendlich selber. Und so ist die Ehe ein geschützter Raum, wo wirklich gute, gegenseitige Korrektur möglich ist. Durch dieses Anhangen, das ist da mit drin. Ich möchte das mit einem schönen Beispiel deutlich machen. Vor Jahren habe ich ein Ehepaar zum Traualtar geführt. Mag mich gut erinnern. Das Besondere war an dieser Hochzeit, Braut und Bräutigam, die waren wirklich von der Art her total verschieden, sind es heute noch. Das sah man schon, wie sie zum Traualtar liefen. Er so ein richtig rationaler Typ, richtig sachlich, und so hat er auch reingeschaut bei der Trauung, so zielorientiert, wenig Gefühlsregungen. Und seine Frau, total das Gegenteil, eine einfühlsame Frau mit vielen intuitiven Begabungen, das war schon bei der Trauung, war das deutlich, hat er überall rumgeschaut, hat alles aufgenommen, reflektiert, zurückgestrahlt. Jetzt, wir treffen uns selten, weil wir räumlich weit auseinander leben, aber wenn wir mal wieder ein Treff zusammen haben mit diesem Ehepaar, das ist immer ein Hochgenuss. Warum? Heute ist der Mann Leiter einer größeren Firma, die er von seinem Vater übernommen hat. Und sie, die Frau, ist heute im gleichen Betrieb tätig, im Teilzeitbereich. Und nebst ihrem Job ist sie automatisch, sie hat das nicht gesucht, zur Firmaseelsorgerin geworden oder zur Klagemauer in der Firma geworden. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen, wenn die beiden dann wieder Mittag essen miteinander und über die Firma reden, wie das tönt. Eher der sachliche, Zielformulierung, Konkurrenzkampf und so weiter, Termine, die eingehalten werden müssen. Und sie bringt dann die Sorgen ein der Mitarbeiter, woran sie leiden, vielleicht an der Leitung dieser Firma. Aber da geschieht gesunde Korrektur. Gegenseitig. Und diese gesunde Korrektur ist nur deshalb möglich, weil beide voneinander wissen, der andere, der meint nur es gut mit mir, der will nur das Beste für mich, der steht 100% hinter mir. Und deshalb ist in diesem geschützten Rahmen auch eine gesunde Korrektur möglich, die letztendlich auch zum Segen ist für die Firma. Natürlich weiß ich auch, das lässt sich nicht auf alle Ehepaare übertragen. Mit Recht sagen Ehemänner, ich möchte nie meine Frau in der Firma haben, umgekehrt auch nicht. Das ist auch in Ordnung so. Aber sogar von Melania Trump habe ich gelesen, ihr wisst, wer das ist, die Ehefrau vom jetzigen amerikanischen Präsidenten, habe ich gelesen, dass sie ab und zu ihrem Mann sagt, so geht es nicht. Das ist ganz wichtig. Also einander anhängen heißt immer wieder neu auch den Mut haben zu einer offenen Gesprächskultur. Den Mut haben, Meinungsverschiedenheiten auch auszuhalten, auszutragen. Und das ist positiv. Das ist notwendig. Daran können wir in der Beziehung erstarken und wachsen. Und das ist auch positiv für unsere Kinder. Die sehen das. Und denken später, so möchte ich es eigentlich auch haben. Und weil dieses Anhang gerade so wichtig ist, möchte ich jetzt auch noch drei Killer von diesem gegenseitigen Anhangen nennen. Drei Killer, wo oft auch die Kinder darunter leiden. Drei Killer, wo oft sogar manchmal Familien und Ehen auch zerstört werden können dadurch. Der erste Killer des einander Anhangens, möchte ich es mal so formulieren, statt einander anhangen, nörgelt man dauernd am anderen herum. Das beginnt ja vielleicht schon am Morgen. Ich habe es dir doch schon gesagt, ich möchte, dass das Zahnbürstchen in deinem Glas im Badezimmer immer in die gleiche Richtung schaut. Nörgeln. So übermäßiger Perfektionismus, übermäßige Ordnung, wo der andere sich einfach nicht wohl dabei fühlt. Die Bibel redet einige Male übers Nörgeln. Interessanterweise immer in Bezug auf die Frau, aber es gibt auch Männer, die nörgeln. Eine Stelle habe ich rausgesucht aus Sprüche 19, Vers 13, wo es heißt, eine nörgelnde Frau ist so unerträglich, wie ein undichtes Dach, durch das es ständig tropft. Immer diese Sticheleien. Warum hast du nicht wieder? Und du weißt doch, dass ich das genau so gerade haben will. Es gilt aber auch für Männer. Dazu gehört, zum Nörgeln gehört oft auch, dass man den anderen heruntersetzt. Wo es zum Beispiel tönt, du kannst das ja eh nicht. Ich kann das viel besser. Du bist so ungeschickt. Und die Kinder bekommen das mit. Das sind Killer, das ist ein Killer vom gegenseitigen Anhangen in der Ehe. Ein zweiter Killer, das ist genau das Gegenteil davon, nämlich die Vergötterung des Ehepartners. Die Vergötterung. Nun zum Beispiel eine Frau einfach alles immer nur gut findet, was der Mann macht. Keine kritischen Fragen stellt, vielleicht darf sie auch nicht mehr. Ich habe über Jahre meine Beobachtung gemacht. Gerade bei uns Männern, die nur vergöttert werden von der Ehefrau, das sind oft Leute, die im Alter immer ungenießbarer werden. Und die Frau nie sagt und nicht mehr sagt und nicht mehr wagt zu sagen, Schatz, ist das wirklich so gut, was du machst? Ist das wirklich das Gelbe vom Ei? Und der dritte Killer von diesem gegenseitigen Anhangen in Ehe und Familie, jetzt ein trauriges Thema, aber ist nach wie vor ein aktuelles Thema. Offene Hintertüren. Offene Hintertüren, und zwar in Bezug auf Fantasien gegenüber anderen Männern oder gegenüber anderen Frauen. Die Gedanken sind ja frei. Und niemand weiß, was ich da in meinem Oberstübchen alles für Gedanken hegen und pflege. Aber wenn wir solche Gedanken in Bezug auf andere Partner, auf andere Frauen und Männer erlauben, sich einzunisten in unserem Denken, wenn wir dafür eine Türe offen lassen, so kann es nie richtig warm werden in einer Beziehung. Das ist, wie wenn wir im Haus dauernd eine Türe offen halten, da wird es nie richtig wohlig warm. Oder da ist dieses Anhangen, dieses Gegenseitige, wird verunmöglicht. Und darum ist Jesus so streng. Ich betone das, Jesus ist manchmal wirklich streng. Er sagt nämlich, wer als Verheirateter eine andere Frau, oder gilt auch für die Frauen, einen anderen Mann mit begehrlichem Blick ansieht, der hat bereits Ehebruch begangen in seinem Herzen. Warum ist Jesus so streng? Uns zu gut, weil es eben dieses Anhangen, dieses Gegenseitige verhindert. Und die Leidtragenden sind oft auch die Kinder. Oder noch ein Beispiel, im Epheser 5 steht, ihr Männer, liebt eure Frauen. Krass. Dort steht nicht, ihr Männer, wenn ihr gerade Lust habt, wenn ihr gerade gut drauf seid, wenn es euch gerade gelegen kommt, dann liebt eure Frauen, sondern für einen verheirateten Mann gilt, ihr Männer, liebt eure Frauen. Das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl. Aber das Geniale daran ist, wie man diesen Befehl ausübt, dann kommen immer auch die Gefühle nach. Die Gefühle beim einander anhangen, könnte man vielleicht vergleichen mit einer Autofahrt in einem offenen Cabriolet, jetzt im Sommer. Das Schöne ist, wenn man mit einem offenen Cabriolet fährt, wenn man auf staubigen Straßen fährt, wenn es so eine richtige Staubwolke gibt. Und so kann man die Gefühle in der Ehe oder im gegenseitigen Anhangen beschreiben. Emotionen, schöne. Aber das Problem ist, in der Natur wie auch in unserer Ehe, es scheint nicht immer die Sonne, es regnet manchmal. Und wenn es regnet, was passiert? Es gibt auch keine Staubwolke mehr. Und jetzt, was machen wir? Ja, ich fühle nichts mehr. Ich schaue mich nach einem anderen Partner um. Zuerst vielleicht in Gedanken. Nein, was machen wir, wenn es regnet? Wir fahren einfach weiter. Und was passiert? Wie in der Natur ist es auch in der Ehe, wenn wir einfach trotzdem weiterfahren, auch wenn es nicht staubt. Irgendwann scheint wieder die Sonne und irgendwann kommen die Gefühle wieder, die Staubwolke, die kommt wieder. Das haben wir jetzt auch gemerkt aus der Umfrage, was geschrieben worden ist. Am meisten, die Frauen wollen angenommen werden, sie wollen Wertschätzung haben, die Mütter wollen geliebt werden, respektiert werden. Und so haben Mütter viel zu geben, wenn sie sich angenommen, wenn sie sich geliebt, wenn sie sich respektiert werden von ihren Männern, aber auch von ihren Kindern. Und so werden wir als Ehepaar immer mehr zu einem Fleisch, eben zu diesem dritten Standbein, von diesem Ehestuhl, von diesem göttlichen Ehekonzept. So werden wir immer mehr, ich möchte es mal so nennen, zu einer Eheperson. Das steht nicht so in der Bibel, aber ist im Sinne der Bibel. Manfred Engeli hat diesen Begriff einmal formuliert. Wenn wir einander anhängen über längere Zeit, während der ganzen Ehe, dann werden wir immer mehr zu einer Eheperson. Das heißt, wir wachsen immer mehr zusammen. Ohne dass der eine vom anderen verschluckt wird, ohne dass der eine vom anderen mundtot gemacht wird, ohne dass nur noch eine Meinung von einem gilt, sondern wir wachsen immer mehr zusammen. Wir schätzen die Dinge immer mehr gleich ein. Wir wachsen zusammen, was die gleichen Ziele sind für unsere Ehe und Familie, was die gleichen Absichten sind. Und so können wir einander auch immer besser unterstützen, weil wir gewachsen sind in den Zielen unserer Ehe, in den Absichten unserer Ehe. Da können wir einander immer besser unterstützen in Ehe, Familie und letztendlich auch im Reich Gottes. Und ich persönlich finde das Schöne vom länger verheiratet sein. Dass diese Eheperson gewachsen ist. Als wir geheiratet haben, sah es eher so aus, wir waren alle individuell noch. Da sind wir wohl verheiratet, viele schöne Gefühle, aber das Zusammenwachsen war noch ganz klein. Und das durfte dann immer mehr zunehmen durch dieses Anhangen. Und auch durch das dritte Standbein, ein Fleisch werden, immer mehr zu einer Eheperson werden. Natürlich, dieses dritte Standbein von Gottes Grundkonzept für Ehe, von Familie, dieses Ein-Fleisch-Sein, beinhaltet selbstverständlich auch den körperlichen Aspekt einer Ehe. Beinhaltet die Sexualität. Und es ist kein Zufall, dass dieser Bereich als letzter erwähnt wird. Ein Fleisch sein oder ein Fleisch werden. Ich zitiere dazu noch einmal Martin Luther. Etwas altdeutsch, aber noch heute aktuell. Er hat gesagt, ich habe viele Paare gesehen, die in so großer Brunst zusammengekommen sind, dass sie einander vor Lieben haben fressen wollen. Damit will er sagen, dieses dritte Standbein wurde überstrapaziert. Oder dieses dritte Standbein wurde einseitig ausgelebt, bevor man richtig verlassen hat, bevor man richtig begann hat, innerlich nach dem Herz eins zu werden, hat man das ausgelebt. Zitiere noch einmal, ich habe viele Paare gesehen, die in so großer Brunst zusammengekommen sind, dass sie einander vor Lieben haben fressen wollen, drittes Standbein. Aber jetzt sagt Martin Luther, aber nach kurzer Zeit, da liefen sie wieder auseinander. Weil es nicht im Gleichgewicht war mit dem ganzen Ehestuhl. Und deshalb ist die Sexualität nicht ein Mittel, um eins zu werden, sondern die Sexualität ist immer auch ein Mittel oder ein Ausdruck von diesem Eins geworden Seins nach der Seele, nach dem Herzen. Ein Ausdruck auch von diesem Verlassen, von diesem Anhangen von Mann und Frau. Die Sexualität ist immer ein Mittel, die dieses Anhangen noch vertiefen will, noch mehr Boden geben will, eben auf einem anderen Bereich, noch eben im körperlichen Bereich. Das ist die Idee des Erfinders. Und wie gut ist es, wenn wir uns immer wieder danach ausrichten. Denn das alles hat letztendlich auch mit Muttertag zu tun. Das spüren unsere Kinder. Und unsere Ehe muss absolut nicht perfekt sein. Und schon gar nicht muss sie konfliktfrei sein. Sie darf unvollkommen sein. Auch unsere Kinder erwarten gar nichts anderes. Wir erwarten keine Perfektheit von uns Eltern. Aber wenn Vater und Mutter, wenn wir als Mann und Frau einander herzhaft anhängen, das gibt unseren Kindern eine tiefe Geborgenheit. Und zwar so, dass sie später vielleicht sagen und denken, das möchte ich auch. Ich möchte jetzt gerne noch mit uns beten. Lieber Herr Jesus und lieber Vater im Himmel, ihr habt zusammen miteinander wunderbare Ordnungen geschaffen. Fürs Zusammenleben von Mann und Frau, fürs Zusammenleben auch in der Familie, auch in Bezug auf Mutterschaft. Und danke, Jesus, dass diese Ordnungen nicht dazu da sind, um uns einzuengen in unserem Menschsein oder in unserem Muttersein, unser Mann und Frau sein, sondern dass wir uns in unserem Menschsein entfalten können. Und zwar so, dass es uns wohl ist und dass es auch dir Ehre macht. Und ich danke dir, Jesus, auch für die vielen Ehepaare, die wir haben in der Gemeinde, auch in anderen Gemeinden, für die vielen Familien. Danke dir auch für die Singles. Danke dir für die Jugend und auch die Kinder. Segne sie, dass sie sich alle nach deiner Bestimmung entfalten können, dass wir das alle können erleben, nach deinem Plan zu leben. Ja, der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Was für herrliche Bilder. Da lohnt es sich zu investieren in Groß und Klein. Ganz herzliches Dankeschön auch euch Müttern für eure äußerst wertvolle Arbeit. Und ihr habt es gesehen auf den Bildern. Mir ist aufgefallen, fast überall schien die Sonne. Und so ist es jetzt auch bei uns in Thayngen. Die Sonne ist im Begriff, die Regenwolken jetzt zu verdrängen. Und so wünschen wir euch einen ganz schönen Tag jetzt, vielleicht noch mit Muttertagsbrunch, Spaziergängen und so weiter. Seid gesegnet, bis am nächsten Sonntag wieder im Livestream.